Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken.
Jesus Christus, wir beten dich an. Du alleine bist würdig zu nehmen Lob, Preis und Ehre. Du sitzt zu Rechten des Vaters auf dem Thron und du hast alle Autorität und alle Macht in deiner Hand. Jesus, und wir beten dich an, du alleine bist würdig, angebetet zu werden. Und ich lege dir diese nächsten Minuten in deine Hände, auf dass diese nächsten Minuten dich verherrlichen mögen. Wie alles in der Heiligen Schrift und wie alle Geschichte verherrlicht auch das Wirken des Antichristen nicht ihn selbst, sondern dich, Jesus Christus. Ich bete, dass diese Predigt dich, Jesus Christus, heute Morgen groß macht und groß macht auch in unseren Herzen. Ich bete um einen wachen Geist heute Morgen und Gnade für Verständnis. Amen. Wir haben ein herausforderndes Thema, aber ich bin extrem motiviert heute Morgen. Wir hatten letzten Sonntag den Start gemacht und wir haben mit dem Kapitel 4 und 5 der Offenbarung gestartet, mit dem Kapitel 12. Und was wir gesehen haben im Anfang dieser Offenbarungsserie, dass Jesus Christus alle Autorität hat und dass die Zukunft der Geschichte sich am Thron Gottes entscheiden wird, mitten aus dem Gottesdienst im Himmel heraus. Wir haben gesehen, dass der Satan aus dem Himmel geworfen ist, uns nicht mehr länger bei Gott anklagen kann, sehr wohl und verstärkt, aber in unserem eigenen Herzen, wenn wir fallen. Und er ist wütend, denn er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Und Satan kämpft, das haben wir gesehen, gegen die Kirche. Und in diesem Kampf hat er zwei Waffen, die Versuchung und die Verfolgung. Die erste Waffe haben wir letzten Sonntag kennengelernt. Es ist die Waffe der Versuchung, dass der Satan uns versucht abzuhalten vor der Anbetung Gottes. Und in seinem Kampf gegen die Kirche entfaltet sich der Teufel in, man könnte sagen, in einem satanischen Triumvirat, in einer kopierten Trinität, Drache, Antichrist, Heiliger Geist. Und bevor ich in das Thema starte, möchte ich noch kurz sagen, es wird heute auch etwas schwer von den Bildern her, wenn Kinder da sind. Es liegt in der Verantwortung der Eltern, aber es würde sich heute auch anbieten, mit den kleinen Kindern diesen Gottesdienst nicht zu besuchen oder dass man dann im Nachhinein vielleicht darüber sprechen kann. Bevor ich starte in das Thema Antichrist, eine ganz wichtige und fundamentale Unterscheidung. Die Bibel spricht oder Gott spricht in der Bibel von Antichristen und einem Antichrist. Wir lesen das im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18, dort sagt uns Gott: Kinder, es ist die letzte Stunde, schon vor 2000 Jahren. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen, vor 2000 Jahren. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Bevor wir diese Thematik jetzt entwickeln und in die Kapitel 13 und 17, die zentralen Texte aus der Offenbarung zum Antichristen kommen, müssen wir in das Buch Daniel einsteigen, im Alten Testament. Und ich bin der Überzeugung, dass wir das Geschehen in der Offenbarung nur dann verstehen können, wenn wir in die Geschichte im Buch Daniel eintauchen. Nicht nur im Daniel, aber dort werde ich heute einen Schwerpunkt setzen. Ich will gleich zwei Begriffe einführen, und zwar die Chronographie und die Chronologie. Und ich werde kurz zeigen, wie ich das Danielbuch verstehe. Ich bin der Überzeugung, dass im Buch Daniel in den Kapiteln 7 bis und mit 12, wo Daniel diese Vision bekommt, Bilder bekommt, die uns dann in der Offenbarung wieder begegnen, dass das ein stilistisches Geschichtsschema ist. Das heißt, wenn wir das Buch Daniel anschauen, dann beschreibt es eine reale historische Geschichte, die dort beschrieben wird, die uns ein Bild geben, wie eine Art, ein Pattern, ein Muster, über das wir lernen können im Buch Daniel, das dann in der Geschichte immer wieder erscheint. Ich muss dazu am Anfang etwas über die 7x70 sprechen. Das ist eine sehr zentrale Thematik, wenn es um die Deutung des antichristlichen Wirkens geht. Die 7x70 aus dem Daniel Kapitel 9. Zum Kontext: der Daniel, er war Jude und er lebte in Babylonien in der Sklaverei. Und er wurde ursprünglich nach Babylonien verschleppt und nun ist er plötzlich in Persien. Wir lesen im Kapitel 9, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, oder griechisch Xerxes, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen soll. Daniel wurde 605 vor Christus nach der Schlacht bei Karkemisch von Nebukadnezar, dem König von Babylonien, aus dem Südreich Israel nach Babylon verschleppt. Und zuvor prophezeite Jeremia, wir müssen also für das Verständnis der 7x70 zu Jeremia zurück. Jeremia hat zuvor über diese 70 Jahre gesprochen, dass Israel für 70 Jahre versklavt werden wird, wenn sie von ihrem Götzendienst nicht abhalten. Daniel steht nun am Ende dieser 70 Jahre und fragt sich: Gott, wie ist das zu verstehen? Wieso verändert sich in dieser Geschichte nichts zum Positiven? Wie muss ich das verstehen aus diesem Prophet Jeremia im Kapitel 25? Und dann kommt die Offenbarung an Daniel im Vers 24. Ich lese aus der Luther-Übersetzung und ich habe dort ein Wort ausgetauscht. 70 Siebener sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird der Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld Sühne gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Gott offenbart Daniel, dass diese 70 Jahre aus dem Jeremia-Buch nicht 70, sondern 70 Siebener sind. Und wir müssen, um das Verständnis zu gewinnen, nochmals tiefer weiter zurück in das Alte Testament, und zwar in das 3. Mosebuch, Kapitel 26. Dort begegnet uns dieser Faktor 7. Und in diesem Levitikus, in diesem 3. Mosebuch, Kapitel 26, hat bereits Mose dem Volk Israel angedroht: Wenn ihr sündigt und in den Götzendienst kommt, dann wird Gott euch strafen und ihr werdet in die Sklaverei kommen. Und wenn ihr dann in der Sklaverei nicht umkehrt von euren Taten, dann wird die Strafe um 7-mal verlängert. Der Kontext in Daniel 9 ist sehr entscheidend. Wir lesen, Daniel war im Gebet. Er fastete, er tat Buße, stellvertretend für sein Volk. Israel war in der Sklaverei in Babylon und hat nicht Buße getan. Sie kehrten innerlich nicht um. Und jetzt kommt Gott und was sich hier erfüllt, ist Levitikus 26. Die Strafe wird mit dem Faktor 7 verlängert. Beide Zahlen, so meine ich, sind symbolisch, sowohl die 7 als die 70. Symbolisch für die Vollkommenheit. Die Die Formel 70 mal 7, die begegnet uns auch in Matthäus 18, Vers 27. Als ein Jünger zu Jesus kam und sagte, wie viel Mal muss ich meinem Nächsten vergeben? Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7 Mal, sondern 70 7 Mal oder 70 mal 7. Jesus meinte natürlich nicht an dieser Stelle, dass du deinem Bruder 490 Mal vergeben musst und beim 491. Mal hat er dann genug Vergebung erfahren. Die 70 mal 7 ist eine hochsymbolische Zahl, die beschreibt nicht eine chronologische Zeitspanne, eine Zeitspanne in realen Zahlen in Daniel Kapitel 9. 70 mal 7 bedeutet, es ist eine Zeitspanne, die von Gott gesetzt ist. Wie lange wir vergeben müssen unserem Nächsten, es ist eine Zahl der Vollkommenheit und eine Zahl, die die gottgesetzte Dauer kommuniziert. In Daniel 9 geht es also nicht darum, dass wir ausrechnen könnten, 490 Jahre bis zur Erfüllung, sondern es ist eine gottgesetzte Zeitspanne bis zur Erfüllung. Es gibt hier auch eine andere Auslegung dazu und ich möchte euch hier noch auf ein Blatt hinweisen von Hans-Rudi Tremp. Er hat in einer einseitigen Zusammenfassung noch eine andere Sicht aufgelistet, die dispensationalistische Sicht, die diese 70. Jahrwoche von Daniel hier auf eine andere Art deutet. Die das wollen, die können das beim Ausgang gleich noch mitnehmen am Ende des Gottesdienstes. Wir sehen also, was Daniel hier von Gott prophezeit und erklärt bekommt, ist, dass diese ganze Geschichte, diese 70 mal 7, eine stilistische Geschichtsbeschreibung ist. Eine Art Pattern, das Daniel dann geoffenbart bekommt in diesen Kapiteln 7 bis 12, von dem wir etwas für die Zukunft lernen können. Was ist das für ein Pattern, für ein Schema, das Daniel hier bekommt? Wir lesen im Kapitel 17, und jetzt werden uns die Tiere begegnen, die uns dann in der Offenbarung wieder begegnen. Im Kapitel 7 hatte Daniel die Vision von 4 Tieren, die aufeinander folgen. Es sind 4 Weltreiche, die einander ablösen. Das erste Tier ist ein Löwe und steht für das babylonische Reich. Das zweite Tier ein Bär und steht für das medische Reich. Das dritte Tier, der Panther, für das persische Reich. Und das vierte Tier, das in Daniel 7 nicht näher beschrieben wird, hat 10 Hörner. Und dieses vierte Tier ist es, das Daniel dann auch in der Offenbarung, oder das hier in Daniel 7 beschrieben wird, das uns dann auch in der Offenbarung wieder begegnet. Und wir sehen hier 10 Hörner bei diesem Tier in Daniel 7, das die 10 Könige beschreibt. Und im Fokus im Kapitel 7 ist das kleine Horn, das hervortritt und 3 ausbricht. Da liegt der Fokus im Kapitel 7 auf diesem kleinen Horn. Wir behalten uns das einmal so. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass dieses Tier, das in der realen Geschichte dann in der Offenbarung 17 auch noch mit dem Römischen Reich identifiziert wird, den Antichristen repräsentiert. Und der Fokus liegt hier auf dem kleinen Horn. Und wenn wir die Geschichte in Daniel 7 bis 12 historisch auslegen, dann redet Daniel 7 bis 12 von diesem kleinen Horn über Antiochus Epiphanes dem Vierten, dem Seleukidenkönig. Er ist ein Herrscher des Diadochenreiches und Nachfolger des griechischen Reiches. Und dieselbe Geschichte erzählt uns Daniel dann im Kapitel 8. Dort sehen wir 2 andere Tiere. Es ist der Widder, der steht das Mal für das Medo-Persische Reich. Und dann sehen wir das zweite Tier, das ist der Geißbock, der Geißbock für das griechische Reich, das Medo-Persische Reich ablöst. Wir sehen also die gleiche Dynamik wie im Kapitel 7. Wir sehen Weltreiche, die einander ablösen. Und auch im Kapitel 8 fällt der Fokus dann auf dieses kleine Horn Antiochus Epiphanes. Dieses kleine Horn ist sowohl im Kapitel 7 als auch 8 ein Typus für den Antichristen. Und im Kapitel 9 ist dann diese Prophetie über die 70 mal 7. Und nach 69 Siebener tritt ein Verwüster auf. Und wir wissen aus dem 2. Thessalonicher, Kapitel 2 bis 4, dass dieser Verwüster ebenfalls der Antichrist ist. Aus der Auslegung, aus dem Kontext, meine ich, ist auch dort wieder von Antiochus dem Vierten die Rede. Der Blick des Lesers in dieser Daniel-Vision fällt immer wieder auf dieses kleine Horn, das die Gräueltaten ausübt. Wir sehen also dieses Pattern in dieser Daniel-Vision. Reiche kommen und vergehen und kommen und vergehen und irgendwann kommt aus einem neuen Reich dieses kleine Horn, der Antiochus Epiphanes. Ich möchte kurz über diesen Antiochus berichten. Das ist ein politischer Herrscher, der über Palästina geherrscht hat, als Israel fremd beherrscht war. Und das Erste, was wir sehen, dieser antichristliche Typus, dieser Antiochus, war ein politischer Herrscher. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass er politische Macht über das Volk Gottes ausgeübt hat. Und unter dem Druck von Epiphanes kam es zu einer Kulturrevolution in Israel. Die jüdische Elite, die geknechtet war unter der grausamen, politisch und religiös aufgeladenen Herrschaft von Antiochus, die wollten sich und ihre Religion öffnen. Sie haben ein Kulturprogramm, man könnte sagen eine Anpassung ihres Glaubens angestrebt, um dem Druck dieses antichristlichen Typus auszuweichen. Sie strebten eine Aufklärung, eine Anpassung, eine Gleichrichtung und Ökumene an. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gab es dieses Kulturprogramm. Die Elite, die sich dazu aussprach, die Götter der Seleukiden zu verehren. Und dagegen ist dann ein Widerstand erwachsen aus der jüdischen Gemeinschaft selbst. Die haben gesagt, nein, wir dürfen dem Druck dieses antichristlichen Herrschers nicht nachgeben. Wir dürfen unseren Glauben nicht aufgeben. Und die Folge von diesem wachsenden Widerstand der bekennenden Glaubensgemeinschaft der damaligen Zeit führte dann auch zu Religionsedikten. Wir lesen das in 1. Makkabäer 1, 44 bis 55. Nun hat Antiochus, dieser politische und religiöse Herrscher, seinen Druck auf dieses Volk erhöht. Jerusalem musste eine fremde Lebensform übernehmen. Sie mussten polytheistisch glauben, also sie mussten fremde Götter anbeten. Und letztlich hat Antiochus der Vierte den Tempel in Jerusalem entweiht. Das Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel 9 spricht, hat sich in erster Instanz bereits erfüllt unter Antiochus dem Vierten. Er hat eine Sau, ein unheiliges Tier, mitten im Tempel schlachten lassen und er hat sich anbeten lassen. Das stilisierte Geschichtsschema, das Pattern, das wir sehen in Daniel Kapitel 7 bis und mit 12, zeigt eine Geschichte, die sich schon in der damaligen Zeit bis Antiochus, bis zum Messias erfüllt hat und die sich immer wiederholt. Es ist die Geschichte, wie Reiche aufkommen und wieder runtergehen. Es ist die Geschichte vom Kommen eines antichristlichen Herrschers, der dann wieder runtergeht und dann später wieder neu aufersteht. Alle diese antichristlichen Typen und auch der letztendliche Antichrist sind politische Herrscher, die religiös auftreten. Sie bekämpfen das Volk Gottes und das Volk Gottes muss leiden. Das Volk Gottes, es steht in Gefahr, in diesem Druck, aus sich selbst heraus Kulturprogramme zu starten, sich selbst anzupassen, dem Druck der Welt nachzugeben. Und das Volk Gottes, und darüber wird Daniel nächsten Sonntag sprechen, und das Volk Gottes wird gleichzeitig von außen massiv bekämpft. Am Ende der Zeit wird die Verfolgung zunehmen und die Menschen aus der Glaubensgemeinschaft, die sich dem Antichristen nicht beugen, wie im Kapitel 3, die Freunde von Daniel, die werden niedergeschrien. Und wenn sie sich immer noch weigern, vor dem Gott und dem Götzenbild, das aufgestellt ist, sich niederzuwerfen, dann werden sie sogar getötet. Das ist also das Pattern, das uns gezeigt wird. Und wir gehen mit diesem Pattern, mit dieser Geschichtsschreibung einmal in die Kapitel 13 und 17 und schauen uns nun das Tier des Antichristen in der Offenbarung an. Die zentralen Texte, ich habe sie angesagt, sind Kapitel 13 und 17. Und das Erste, was wir wissen müssen, ist, dass im Kapitel 13 das Tier, das beschrieben wird, dasselbe Tier ist wie im Kapitel 17. Und im Kapitel 13, in den ersten Versen 1 bis 10, wird dieses Tier beschrieben, das erste Tier, der Antichrist. Und dann in den folgenden Versen wird ein zweites Tier beschrieben, das ist der Lügenprophet, über den Daniel nächste Woche predigen wird. Gehen wir also in diesen Text in Offenbarung Kapitel 13, 1 bis 10. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie der Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen heiligen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf der Erde wohnen, beteten es an, deren Namen nicht von Anfang an der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Soweit das Wort Gottes zum Kapitel 13, dem antichristlichen Tier. Ich möchte nun auf dieses Bild eingehen, das kann uns Angst machen. Aber wir werden am Ende dieser Predigt nicht entmutigt aus diesem Gottesdienst gehen, sondern voller Mut. Das kann ich euch versprechen. Das Tier, das uns hier begegnet, im Kapitel 13 der Offenbarung, ist ein Zusammenschnitt aus Daniel 7. Wir sehen ein Tier, das alle Merkmale dieser ersten drei Tiere im Danielbuch hat. Es ist ein Zusammenschnitt aus dem Panther, dem Bär und dem Löwen. Das Tier selbst ist aber auf der anderen Seite das vierte Tier aus Daniel 7, das griechische Reich. Wir sehen also, dieses antichristliche, endzeitliche Tier ist eine Zusammenfassung, könnte sagen, aller antichristlichen Vorläufermodelle, des Persischen, des Medischen, des Babylonischen und des Griechischen und auch des Römischen Reiches. Auch die 10 Hörner aus Daniel 7 sind wieder hier vorhanden im Kapitel 13. Und Kapitel 17, das habe ich noch übersprungen zu sagen, in Kapitel 17 wird uns vom Engel dann die wichtigsten Symbole und die Bilder in diesem Kapitel 13 wird uns gedeutet. Und aus dem Kapitel 17 wissen wir, dass die 10 Hörner nicht nur eine Anlehnung an die 10 Könige aus dem Daniel-Buch sind, sondern auch ein Bild sind für die 10 endzeitlichen Reiche. Weiter lesen wir, dass das Tier, das hier beschrieben wird, 7 Köpfe hat. Das ist etwas Neues, das uns im Danielbuch so nicht begegnet. Die 7 Köpfe, die dieses Tier hat, werden dann erklärt, dass es die 7 Hügel sind und 7 Könige. Wir wissen aus der Geschichte, dass Rom, die Stadt, auf 7 Hügel gebaut ist. Und so denke ich, dass dieses antichristliche Tier also sogar das römische Reich auch mitmeint. Alle Reiche bis zur damaligen Zeit sind also in diesem einen Tier vereinigt. Das bedeutet, dass dieses antichristliche Tier die Verkörperung der früheren Weltmächte ist. Das bedeutet, dass dieses antichristliche Reich größer ist als alle früheren Weltmächte der Babylonier, Meder, Perser, Griechen und Römer und all derer Reiche, die in der Zwischenzeit gekommen sind. In Offenbarung 17,12 lesen wir nochmals zu den 10 Hörnern und dort sagt der Engel, die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind die 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. So denke ich, dass dieser endzeitliche antichristliche Herrscher, der ein politischer und auch religiös aufgeladener Herrscher ist, der Herrscher eines endzeitlichen Weltreiches, seine Macht mit 10 Königreichen oder 10 Herrschern ausüben wird. Weiter sehen wir in diesem Kapitel 13, da ist die Rede von einer tödlichen Wunde. Und im Kapitel 17 wird gesagt, das Tier, das du siehst, war, ist nicht und wird kommen. Das bedeutet, dass dieses Tier, das Johannes in dieser Offenbarung sieht, das ist das Tier, das die vergangenen Weltreiche symbolisiert, die ich eben eingeführt habe. Und die sind nicht mehr. Die waren und das Tier ist im Moment nicht und es wird wieder kommen. Und hier, denke ich, macht Daniel genau noch einmal diesen einen Punkt deutlich. Dieses antichristliche Geschehen, das ist ein Pattern, ein immer wiederkehrendes Muster. Ein Reich erhebt sich und fällt. Es kommen neue Antichristen und sie fallen. Bis letztendlich ein endzeitliches antichristliches Reich und ein antichristlicher politisch-religiöser Herrscher kommen wird. Und von diesem heißt es, er wird 42 Monate lang lästern. Diese 42 Monate, die sind uns bereits im Kapitel 12 begegnet. Es ist eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Ich deute auch diese Zahl symbolisch, dass also der Antichrist während der ganzen Zeit der Kirche, in der er immer wieder auftritt und fällt, gegen die christliche Kirche lästert. Ich komme zu einem theologischen Schlussfazit. Ich werde jetzt dann gleich noch in die gegenwärtige Geschichte kurz hineinblicken. Halten wir also nochmals mit aller Deutlichkeit fest, wir werden den Antichristen nicht daran erkennen, dass er Bärenfüße hat oder dass er 10 Hörner auf seinem Kopf hat oder 7 Häupter. Die Offenbarung wie das Danielbuch ist eine apokalyptische Literatur voller Symbole und ich möchte euch den Rat geben, wenn ihr solche Bilder lest und ihr die Symbole, die Bilder darin nicht versteht, verliert euch nicht allzu lange in diesen Bildern, denn diese Bilder, die für uns wichtig sind, die wurden von Gott durch den Engel im Kapitel 17 und an anderen Stellen erklärt. Ich habe deshalb heute Morgen versucht, die große Linie zu zeigen, dieses zyklische, immer stärker werdende Auftreten des Antichristen bis zum Endzeitlichen hin. Ich möchte nun in einem Fazit die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Der Antichrist, der wird ein politischer Herrscher sein. Und er wird von außerhalb versuchen, in das Volk Gottes einzudringen. Und er wird sich letztendlich an die Stelle Gottes setzen. Er wird das Volk Gottes bedrängen und bekämpfen. Das sehen wir in den Religionsedikten während der Zeit von Antiochus. Er wird in die Religion und die Glaubensfreiheit eingreifen und sie beschneiden. Und er wird lästern und Gott verhöhnen. Und der Druck, der wird so groß sein auf das Volk Gottes, dass aus der Kirche selbst eine Kulturreform angestoßen werden wird. Dazu hat Satan einen eigenen zweiten Agenten, den Lügenpropheten, der aus der Kirche selbst sind in der Vergangenheit und werden in dem endzeitlichen Geschehen Bewegungen stattfinden, wo aus der Kirche selbst heraus versucht wird, der Glaube an die Welt anzupassen, um diesem Druck aus dem Weg zu gehen. Und wer nicht mitmacht und diesem aufgestellten Götzen wie in Daniel Kapitel 3 huldigt, und niederfällt und anbetet, der wird niedergeschreit. Und wer sich standhaft weigert, sich zu beugen, der wird noch schlimmer bestraft. Aber wie alle vorherigen antichristlichen Reiche, wie alle vorherigen Antichristen, wird auch der letzte Antichrist fallen. Und deshalb haben wir diese Serie so gestartet, jeder dieser Antichristen, die gekommen sind, und auch der endzeitliche Antichrist, ist immer unter der Autorität Gottes. Ich will nun einige Gedanken zur aktuellen Zeit, und wir behalten uns diese theologischen Punkte einmal im Hinterkopf. Ich möchte einige Punkte aus unserer gegenwärtigen Zeit einfach antippen, mit Vorsicht. Ich bin Theologe und nicht Philosophe oder Politologe, und ich werde deshalb meine Beobachtungen, ich empfehle euch, die mit Zurückhaltung zu genießen, und ich werde es sehr kurz halten. Was ich aber sehe, wenn dieser Antichrist ein Weltherrscher ist über die ganze Welt, dann sehe ich schon wieder länger eine zentralistische Tendenz in unserem Land und in Europa. Ich denke, gerade die Covid-Krise hat in den letzten Jahren den Trend der Zentralisierung weltweit beschleunigt. Es hat mich schon etwas erstaunt, wie breit akzeptiert mehr zentralistisch ausgeübte Macht in einem historisch so basisdemokratischen Land wie unserem, das kommunal funktioniert, gefordert wurde. Ich sehe diese Tendenz zur Zentralisierung nicht nur in der Medizin und in der Politik, sondern auch in der Bildung. Ich sehe eine Zunahme antichristlicher Ideologien, besonders im 20. Jahrhundert. Ich sehe eine Zunahme von einem Soft-Totalitarismus und einer Cancel-Culture. Die Zunahme des Antichristlichen im 20. Jahrhundert ist enorm. Ich wollte eigentlich einiges bringen, um das zu zeigen. Ich habe es aus Zeitgründen weggelassen. Und mit dem Aufkommen des antichristlichen Wesens geht auch ein Untergang der Moral einher. Mit dem Aufkommen neuer Ideologien, wie der atheistische und zutiefst antichristliche Kommunismus oder Nationalsozialismus oder Gender Mainstreaming, hat sich eben auch ein Soft-Totalitarismus etabliert, eine Cancel-Culture, die ausgeübt wird. Beispiel, wenn vor 200 Jahren homosexuelle Heirat noch undenkbar gewesen ist, wird heute, wer sich nicht bejaht, sozial gecancelt, also gelöscht. Wer die Gender-Ideologie heute nicht mitträgt, wird bereits heute von Lehrstühlen an den Universitäten ausgeschlossen. Rob Dreher, ein amerikanischer Journalist, schreibt in seinem Buch Live Not by Lies: Heutzutage werden in unserer Gesellschaft Unternehmen, Karrieren und der Ruf von Personen, die von der Woke Party Line abweichen, zerstört. Sie werden aus der Öffentlichkeit verdrängt, stigmatisiert, geächtet und als Rassisten, Sexisten und Homophobe und dergleichen verteufelt. Und sie haben Angst, sich zu wehren, weil sie nicht sicher sind, dass sich ihnen jemand anschließen oder sie verteidigen wird. Das ist eine Analyse der vornehmlich der Kultur in Nordamerika. Ich überlasse es jedem selber, das zu beurteilen. Meine Frage ist an dich. Eine ganz einfache: Kannst du an deinem Arbeitsort eigentlich noch wirklich alles sagen, was du denkst? Kannst du an deinem Arbeitsplatz heute noch zu jedem Thema reden, ohne dass du vorher noch über die Schulter schaust und dich darauf achtest, wer hört mit? Ich denke, hier braucht es eine Offenheit. In Matthäus 16 sind wir darauf hingewiesen, diese Zeichen der Zeit zu studieren. Ich komme zum Schluss und ich möchte nochmals das theologische Fazit in Erinnerung rufen. Der Antichrist wird ein politischer Herrscher sein, der Herrscher eines endzeitlichen weltweiten Reiches, und er wird von außen versuchen, in die Gemeinde Gottes einzudringen, und es wird ihm auch zu einem Teil gelingen. Er wird sich an die Stelle Gottes setzen, das sehen wir durch die Religionsedikte, und er wird das Volk Gottes bedrängen und bekämpfen, und er wird das Volk Gottes lästern und verhöhnen. Und der Druck, der wird so groß sein, dass aus dem Volk Gottes selbst eine Art Kulturreform heraus entstehen wird, die zur Anpassung an das Geschrei des Antichristen führen wird. Aber eben nicht alle der Kirche werden bei dieser Änderung mitmachen. Wer aber nicht mitmacht, der wird vor diesem aufgestellten Götzen, dieser Ideologie niederzufallen, der wird, wie die Freunde von Daniel, die Macht am eigenen Körper erleben. Aber wie alle vorherigen Antichristen, wird auch der endzeitliche Antichrist nicht das letzte Wort haben. Und wir lesen im Danielbuch und durch das ganze Neue Testament, dass Gott seine Gemeinde bis zum Schluss bewahren wird. Ich habe zum Schluss drei Punkte, die ich machen will nach dieser Analyse. Wir sind aufgefordert zum Gottesdienst und nicht zum Götzendienst. Ideologien kommen vom griechischen Wort Eidos und heißt Bild. Ideologien sind Systeme von Bildern, Systeme von Überzeugungen. Und die Dynamik, meine ich, kommt davon, dass wir als Menschen, als Ebenbilder Gottes, dazu geschaffen sind, Gott anzubeten. Und dort, wo Gott seinen Platz verliert als das Höchste in unserem Leben, da neigt der Mensch dazu, andere Bilder in seinem Leben anzubeten, andere Ideologien anzubeten. Wir sind deshalb aufgefordert, Punkt 2, Götzen in unserer Zeit zu entlarven. Und wir können das am besten dann tun, und das ist eigentlich mein Hauptpunkt aus heute Morgen, wenn wir die Geschichte der Gegenwart und Vergangenheit beobachten. Aus den Geschichten der Vergangenheit, zum Beispiel aus der von Epiphanes oder aus dem Römischen Reich oder aus dem Nationalsozialismus oder aus der Sowjetunion, da sehen wir die Mechanismen des Antichristen bereits jetzt. Und diese Dinge, die gilt es mit einem wachen Geist in unserer heutigen Zeit zu entdecken. Wir wollen bereit sein für das, was kommt. Und wir wollen Zukünftiges heute trainieren, so haben wir diese Serie genannt. Und für uns als Kirche bedeutet das zuallererst, dass wir das Wesen von Jesus Christus, das dem antichristlichen Wesen entgegensteht, in uns groß werden lassen. Denn eines wird durch die Betrachtung, durch die Geschichte hindurch klar: Das Wesen des Antichristen ist in seinem Inneren zutiefst Rebellion. Rebellion gegen Gott, gegen Gottes gute Ordnung. Der Antichrist ist von seinem Wesen her dazu getrieben, sich gegen Gott und alles Gute zu erheben. Demgegenüber steht das Wesen Christus. Das Wesen Christi ist geprägt von Demut, von Selbstunterordnung, von Unterordnung unter Gottes Definition von Gut und Böse. Wir können dieser zukünftigen Zeit nur dann widerstehen, wenn wir unser geistiges und geistliches Leben in Ordnung halten. So wie Daniel und seine Freunde geformt und gestärkt wurden durch das Bibelstudium und das Gebet und die Gemeinschaft. Und nur so durch diesen enormen Druck und in diesem enormen Druck bestehen konnten, so können auch wir in Zukunft diesem, was kommen wird und was vielleicht einige schon in dieser jetzigen Zeit an Druck erleben, je nachdem in welchen Gesellschaftsbereichen ihr zum Teil auch arbeitet, wir können nur eine innere Sicherheit bekommen, eine Freimut hinzustehen und zu sagen, ich beuge mich vor diesem Götzen nicht, wenn wir in unseren privaten Räumen auf den Knien vor diesem Gott sind, vor diesem einen lebendigen Gott, der die Geschichte in dieser Welt lenkt und der dem nichts entgleitet. Ich lade euch ein, mit dieser heutigen Predigt uns diesem immer wieder zu bewusst werden. Wir können den Kampf in dieser Geschichte und in dieser Zukunft nur dann gewinnen, wenn unser geistliches Leben in Ordnung ist und das Wesen von Jesu Christi in uns immer mehr zunimmt, sodass wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Und ich denke, es gibt nicht viel mehr, was dieses Wesen Jesu Christi immer wieder deutlich macht, als das Abendmahl. Wo Jesus Christus am Vorabend vor seiner Hinrichtung sagt, dies ist mein Leib, der gegeben wird für euch. Jesus Christus hat den Himmel verlassen, wurde Mensch, nicht getrieben von Macht, sondern von Dienen und hat sein Leben für uns hingegeben. Deshalb wollen wir miteinander heute und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, uns an das Wesen Jesu Christi erinnern. Und ich möchte passend zu dieser Offenbarungsserie einen eschatologischen, eine endzeitliche Dimension vom Abendmahl noch erwähnen. Jesus hat ja gesagt, ich werde dieses Mal wieder feiern, wenn ich mit euch zurückkomme. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran. Und wie in der jüdischen Tradition nach der Verlobung der Bräutigam weggegangen ist für eine unbestimmte Zeit und erst dann wieder zurückgekommen ist, wenn der Vater des Bräutigams gesagt hat, jetzt ist das Haus genug gebaut, geh und hole deine Braut. So ist Christus nach dem Abendmahl in den Himmel aufgefahren. Er hat gesagt, ich gehe und baue Wohnungen für euch. Niemand weiß den Zeitpunkt als nur der Vater alleine. So erinnern wir uns mit dem Abendmahlfeiern immer wieder auch daran, dass wir eine wartende Gemeinschaft sind, die auf das Kommen dieses Messias wartet. Ich möchte beten für die Thematik dieser heute doch sehr herausfordernden Thematik, auch inhaltlich. Und dann lade ich euch ein, dieses Abendmahl mit uns zu feiern. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für diese Thematik. Es war viel, aber ich danke dir, dass du uns dass du uns das Herz auftust. Ich bete für uns als Gemeinde, ich bete für uns jeden Einzelnen, dass wir bereit werden, dass wir Männer und Frauen werden, die ein Rückgrat bekommen, die vor dir auf den Knien sind, im Gebet und im Bibelstudium, die dadurch gestärkt werden in ihrem Geist, sodass wir fähig werden, den Herausforderungen der jetzigen und der kommenden Zeit zu begegnen. Ich bete, dass du uns stark machst, dass du uns fähig machst, hinzustehen und zu sagen, ich kann nicht anders. Dass du uns ausrüstest, wie die Freunde von Daniel, wie Daniel selbst. Und dass wir dich mehr fürchten als alles andere in dieser Welt. Denn du hast alle Macht in deiner Hand und so bete ich dich wirklich einfach darum, dass du uns stark machst als Geschwister, als Brüder und Schwestern in dieser Zeit. Und ich bitte dich, dass du uns erfüllst auch mit einer Hoffnung, mit Zuversicht. Denn der Teufel und die Herausforderungen in dieser Zeit haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hast du, Jesus Christus, und du bist mit uns, bei uns, mitten in dieser Zeit. Danke, dass du uns erfüllst mit Liebe, Kraft und Besonnenheit. Amen.